Ja, das Thema obere Atemwege, Infektionen, Immundefekte, das ist natürlich ein weites Thema. Und für viele ist es wahrscheinlich auch mittlerweile aufgrund der eigenen Leidensgeschichte vertraut. Ich will Ihnen heute einfach noch mal so ein bisschen erläutern, wie das abläuft. Wir haben im HNO-Bereich kommen die Patienten meistens wegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, wegen Schluckbeschwerden und Kopf- und Halsschmerzen. Man denkt immer so in Kompartimenten, aber es ist im Prinzip im Prinzip muss man sich vorstellen, dass man nicht nur ein Kompartiment, also nicht nur ein Organ im HNO-Bereich erkrankt ist, wenn es erkrankt, sondern dass das im Wesentlichen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den richtigen erwische, oben an der Seite, jawohl, da. Genau, also wenn wir jetzt von einer Entzündung im HNO-Bereich sprechen, dann ist meistens nicht nur die Nase betroffen oder der Hals, sondern die Erreger kommen hier rein und dann reagiert dieser ganze Bereich bis hier unten, bis in die Bronchien meistens mit. Das ist so das, was jeder auch selber schon mal erlebt hat. Es fängt in der Nase an und dann 2-3 Tage später geht es nach runter in den Hals, dann in die Luftröhre, Bronchien, Kehlkopf, das tut alles weh. Und meine Erfahrung ist, also man kann das nicht so exakt trennen, sondern das ist immer eine Reaktion, die nicht in allen Kompartimenten gleich stark abläuft, aber mehr oder weniger immer den gleichen Ablauf hat, Nase und dann geht es runter in die unteren Atemwege. Das ist jetzt mal so ein Befund von einer Stomatitis aftosa, also im Prinzip ein Blick in den Mund hinein. Sie sehen hier das Zäpfchen, hier die Mandeln und hier den Gaumen. Und Sie sehen hier auf den Gaumen so ganz große flächige Areale, wo virale Entzündungen stattfinden, ja, eine sogenannte Stomatitis aftosa. Das ist ein Befund, wie er eigentlich auch wirklich nur bei immungeschwächten Patienten auftritt. Also sprich, das kann jeder mal bekommen, wenn es einem nicht gut geht. Aber es ist äußerst schmerzhaft, äußerst unangenehm. Man kann kausal nichts dagegen machen, außer Mundpflege, Schmerzmittel, bisschen örtliche Betäubungsmittel, Lutschen und so weiter. Und dann braucht man einfach Ruhe und dann ist es nach einer Woche ungefähr weg. Aber so kann das losgehen. Also entweder über den Mund oder über die Nase eingeatmet können diese Viren ihr Werk tun und uns insgesamt schädigen. Und die weiteren Organe, die ganz, ganz häufig im HNO-Bereich betroffen sind, das sind die sogenannten Waldaerschen Rachenringorgane. Das ist ein Polyp, wie er bei Kindern häufig verdickt ist. Sie sehen, dieser Polyp liegt hier oben im Rachendach. Hier ist die Öffnung der Nase nach hinten. Hier ist wieder das Gaumenzäpfchen. Hier ist die Zungengrundmandel und hier sind die Gaumenmandeln. Und hier die jeweiligen Befunde, wie sie bei den Patienten vorliegen können. Das ist etwas, dieser Bereich reagiert stark mit im Kindesalter. Also wenn wir jetzt so die Kinder in den Kindergarten schicken, dann kriegen die häufig Erkältungen und die führen dazu, dass diese Adenoide sich stark verdickt. Dann kriegen die Kinder hinten keine Luft mehr durch die Nase, können nicht mehr dadurch atmen durch den Mund. Das ist ungut für den Kehlkopf und die unteren Atemwege und dann bringen die jeden Infekt mit nach Hause. Jetzt ist das aber nicht so das typische Alter, wo sich die Immundefekte manifestieren. Die Immundefekte, die kommen meistens so 20, 30. Also das ist im Prinzip so, vielleicht auch Ihre Beobachtung, dass Sie im Kindesalter noch gar nicht mal so sehr die Probleme gehabt haben, aber als Sie als Erwachsene im Erwachsenenalter waren, dass das dann auf einmal losging. Und das liegt daran, das können Ihnen die Spezialisten für die Immundefekte sagen, meistens, dass Sie eben so einen gewissen Nestschutz noch haben und der ist dann im Alter von 20, 30 Jahren verbraucht. Ich habe Ihnen eben die Organe dieses Waldaerschen Rachenrings gezeigt und jetzt, das ist der Kehlkopf, das ist also das Organ, wo unsere Stimmbänder drin sind und wenn Sie eine Erkältung haben, sind Sie oft auch heiser. Das liegt einfach daran, dass eben auch hier im Bereich des Kehlkopfes die Schleimhäute mitreagieren. Sie haben dann einen Hustenreiz dauernd, Sie haben eine Heiserkeit. Das kann so weit führen, dass Sie gar keinen Ton mehr rauskriegen, dass Sie starke Halsschmerzen haben, weil die Lymphgefäße mitreagieren. Dass sie einen trockenen Husten kriegen, dass bei Kindern vor allen Dingen ist wichtig, dass die so einen bellenden Husten entwickeln, das kann ein Pseudokrupp sein. Mit einem Pseudokrupp gehört meiner Meinung nach ein Kind in eine Kinderklinik oder in eine HNO-Klinik, wo dann stärkere Medikamente gegeben werden, damit das Kind nicht erstickt oder Erstickungsanfälle bekommt. Bei Erwachsenen ist sehr wichtig, dass im Prinzip hier oberhalb vom Kehlkopf ist der Kehldeckel. Wenn der sich entzündet, dann kann das eine ganz schnell auftretende Entzündung sein, die dazu führt, dass der Kehldeckel sich verdickt und dass die Atemwege verlegt werden. Das ist also ein wirklich akutes Krankheitsbild, das also lebensbedrohlich sein kann. Da habe ich schon erlebt, dass wir Patienten notfallmäßig einen Luftröhrenschnitt machen mussten, um ihnen den Atemweg zu sichern. Das ist also ein sehr, sehr akutes Krankheitsbild und ein sehr gefährliches Krankheitsbild. Da muss man sofort in eine Klinik. Eine Etage unterhalb vom Kehlkopf kommen dann die Bronchien, das habe ich Ihnen gesagt. Das, wie gesagt, das geht so stufenweise nach unten. Wenn es in den Bronchien angelangt ist, dann kommt der Husten mit Auswurf dazu, dann kommen die Brustschmerzen dazu. Die Übergänge sind fließend und es kann natürlich auch in eine Lungenentzündung übergehen. Woran merkt man, dass es eine Lungenentzündung ist? Meistens fühlt man sich sehr schlapp, man hat hohes Fieber, man kriegt überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Das ist also im Prinzip dann der Moment spätestens, wo man auch wenn man keine Immunerkrankung hat, in eine Klinik gehen sollte. Und letzten Endes ist immer wieder die Ursache, wie kriegen wir diese Keime ab? Das ist immer eine Tröpfcheninfektion. Und Sie sehen das hier in diesem Bild, wenn jemand niest, wie viele Partikel da aus einer Nase herauskommen und sich im Raum verteilen. Und wenn Sie im Bus neben jemandem stehen, der also so niest, dann kriegen Sie immer eine Ladung Viren ab und da können Sie sich fast gar nicht vor schützen. Dann ist es immer die Frage, wie soll man denn niesen? Ja, soll man ins Taschentuch niesen? Natürlich, wenn man ein Taschentuch hat, dann sollte man da rein niesen. Wenn man keines hat, dann sollte man im Prinzip in den Ellenbogen hinein niesen. Das ist dann noch der Weg, wie man die Patienten oder die Mitbürger, die dann ja noch keine Patienten sind, einfach schützen kann. Also wie gesagt, wenn richtige Technik, dann in den Ellenbogen hinein niesen, dann schützen sie wenigstens ihr Umfeld ein bisschen. Und das kennt auch jeder, man fühlt sich nach 2-3 Tagen, nachdem man die Viren abbekommen hat, etwas krank. Die Nase fängt an zu laufen, das ist ein sogenannter Katarrh. Eine Katarrh-Entzündung ist also eine wässrige Entzündung, das ist noch kein eitriges Nasenlaufen, sondern das ist so, wenn es wirklich so quasi aus der Nase raustropft. Man fühlt sich krank, man fühlt sich elend und Verursacher sind dann immer solche Viren, das sind meistens Adenoviren, nicht die klassischen Grippeviren, sondern das sind die Viren, die den grippalen Infekt verursachen und vor dem kann man sich kaum schützen. Wenn man ihn durchmacht, macht man ihn durch und dann dauert es eine Woche, bis man sich wieder berappelt hat. Wie gesagt, Inkubationszeit ungefähr 2 Tage. Hinzu kommen außer Husten, Schnupfen, Heiserkeit eben auch noch Abgeschlagenheit, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und man weiß schon, wenn das so losgeht, dann kann man kaum noch die Uhr zurückdrehen. Da gibt es nur eins, ab ins Bett, Medikamente nehmen und hoffen, dass es vorübergeht. Und dieser grippale Infekt, den macht quasi jeder von uns einmal im Jahr durch. Da können wir uns kaum vor schützen. Die Kinder, die erwischt es noch häufiger, die werden 5 bis 10 Mal im Jahr werden die krank. Und das liegt einfach daran, dass die in ihren Kitas und Kindergärten dauernd mit irgendwelchen Viren und Bazillen beballert werden. Aber wie gesagt, das sind meistens die weniger dramatischen Verläufe. Unangenehm wird es dann, wenn es die richtige Influenza-Grippe ist. Und die erwischt immerhin auch 4.500 pro 100.000 Einwohner im Jahr. Und 60 von diesen 100.000 müssen ungefähr stationär behandelt werden. Also die werden dann so krank, dass es im Ambulanten nicht mehr geht. Verursacher sind die Viren, entweder die Virus-DNA oder wenn es Bakterien sind, sind es sogenannte Endotoxine, also Bestandteile der Zellwände von Erregern oder Exotoxine, das sind also dann Toxine, die wirklich von dem Erreger sezerniert werden oder Oberflächenantigene, die rufen dann im Körper Entzündungsreaktionen hervor, aber auch Fremdkörper können Entzündungsreaktionen hervorrufen. Oder Gewebszerstörungen, also jetzt Verbrennungen, Verletzungen, Verätzungen oder auch, das ist auch etwas, was im Prinzip eigentlich simpel ist, aber man macht sich's nicht so klar, auch eine Allergie löst eine Entzündung aus. Also auch wenn Sie Allergiker sind, dann lösen die Pollen oder was auch immer, worauf Sie allergisch sind, in Ihrem Körper eine Entzündungsreaktion aus. Und was ist jetzt letzten Endes eine Entzündung? Man hört das immer wieder, also man hört immer wieder beim Arzt, naja, Sie haben eine Entzündung, aber man macht sich nicht so richtig klar, was das ist. Und im Prinzip bewirkt eine Entzündung, dass Gewebe verstärkt durchblutet wird, dass das Gewebe durchlässiger wird, also dass die kleinen Blutgefäße durchlässiger werden Und dadurch kommt es zum Flüssigkeitsaustritt in den Raum zwischen den Zellen. Das ist ähnlich, wie ich Ihnen das eben schon gesagt habe, mit dem Katarrh. Also es kommt einfach zum Flüssigkeitsaustritt aus den Blutgefäßen und das ist dann, was zum Beispiel auch aus der Nase so wässrig raustropft. Das ist diese kataralische Entzündung. Und in den Blutgefäßen werden von den Blutkörperchen Botenstoffe sezerniert, die Entzündungszellen anlocken und das verursacht auch den Schmerz. Also es kommt zu einem Ödem, es kommt zu einer Schwellung und es kommt dadurch auch zu den Schmerzen oder zu den anschwellenden Lymphgefäßen. Das ist das, was Sie so kennen, wenn Sie einen Infekt haben. Dann auf einmal pocht alles, klopft alles, die Lymphknoten werden dick, der Hals tut weh. Das ist im Prinzip das, was bei einer Entzündung abläuft. Und wie ich das schon vorhin so ein bisschen gesagt habe, bei den ganz normalen Infekten können Sie da relativ wenig machen. Es hilft, ein bisschen hilft es natürlich, sich in der Apotheke so Erkältungssäfte zu holen oder Paracetamol oder Aspirin zu nehmen, Vitamin C, fiebersenkende Mittel, entzündungshemmende Mittel, Ruhe, körperliche Erholung, das ist wichtig. Das ist auch so, das kennt jeder im Prinzip, wenn es in den ersten Tagen einen erwischt hat. Man kann sich nur noch ins Bett legen. Man ist schon eine Leistung, fast Fernsehen gucken zu wollen oder ein Buch lesen zu wollen. Meistens kann man nur da liegen und sich erholen. Wichtig ist die Erholung, wichtig ist auch der Schlaf. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man sich so einen Vic Medi-Night nimmt, dass man dann ganz gut schlafen kann. Das hilft einem auch ein paar Tage. Und insbesondere im Bereich der viralen Entzündung können sie kausal wenig machen. Die meisten Medikamente, die es heutzutage gegen Viren gibt, die helfen nicht so durchschlagen, dass sie dadurch die Krankheit wesentlich verkürzen. Aber was bewirken denn die Bakterien und Viren, wenn sie denn in uns hineinkommen? Um das mal ein bisschen zu verstehen, habe ich Ihnen hier dieses Bild mitgebracht. Das ist also ein quasi, so sieht die Schleimhaut mikroskopisch betrachtet aus. Wir haben in unserer Schleimhaut verschiedenste Zellen. Also wir haben solche Becherzellen, wir haben Schleimdrüsen und wir haben solche Zellen, die so Flimmerhärchen haben. Und aus den Becherzellen und aus den Schleimdrüsen, da entsteht auf der Schleimhaut so ein Film, so eine Schleimschicht oder eine Gelschicht. Was hat die da zu suchen? Die ist wichtig für die Reinigung der Nase und der Atemwege, denn hier werden Stäube, Pollen und alles Mögliche gebunden und es wird in Richtung Rachen transportiert. Das ist also der normale Reinigungsweg. Jeder Raum, auch im menschlichen Körper, muss sich reinigen. Und dieser Schleim, der hat eine Aufgabe, der soll halt eben das ganze Zeugs, was da nicht hingehört, binden und in den Rachen transportieren. Dann schlucken wir das entweder runter oder wir husten es aus. Also das ist der Normalzustand, so soll es sein. Das heißt also, bis zum gewissen Grade müssen Sie Schleim im Hals ertragen. Das kann man nicht ändern. Nur von der Menge her, da gibt es halt eben Unterschiede. Und wenn es mengenmäßig so viel wird, dass es einen belastet, dann ist man meistens eben auch krank. Und die Erkrankung wird im Wesentlichen dadurch verursacht, dass die Viren und Bakterien dazu führen, dass eben viele Zellen absterben, diese Flimmerhärchen tragenden Zellen sterben ab, sterben diese Becherzellen ab, es wachsen weiße Blutkörperchen in die Schleimhaut ein und im Prinzip kommt die Schleimhaut ihrer Arbeit nicht mehr nach. Diese Gelschicht verschwindet, der Schleim wird immer zäher und dicker, das kennen Sie auch. Dann hat man erst so einen wässrigen Schleim, dann wird er auf einmal gelb, dann wird er grün, dann ist er bakteriell besiedelt, dann fängt er an zu riechen. Und dann erst, wenn sich das ganze System wieder erholt, dann reguliert sich das auch wieder neu ein. Und jetzt wollte ich Ihnen halt eben das gerne nochmal erklären, was das in Bezug auf die Nebenhöhlen zu bedeuten hat. Ja, das ist ja im Prinzip das Gebiet, was ich am meisten beackere. Das ist sind die Erkrankungen der Nebenhöhlen. Sie sehen hier eine der größten Nebenhöhle, das ist die Kieferhöhle. Aber wir haben natürlich auch noch die Stirnhöhle, wir haben die Siebbeinzellen und wir haben die Keilbeinhöhle. Und alle diese Höhlen haben Öffnungen. Sie brauchen Öffnungen, denn durch diese Öffnungen muss der Schleim, der in der Nebenhöhle ist, abfließen und es muss wieder Luft rein. Und nur wenn es da ein Gleichgewicht gibt zwischen Luft, die rein muss und Schleim, der abfließt, dann kann so eine Nebenhöhle auch gesund sein. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wie sieht so eine Öffnung aus von der Nebenhöhle? Die ist nicht bei jedem Patienten so gut zu erkennen wie hier bei dieser Patientin, deswegen habe ich es fotografiert, damit man mal das einmal gesehen hat. Also das ist die natürliche Öffnung der Kieferhöhle der rechten Seite dieser Patientin. Hier ist nochmal etwas vergrößert. Sie sehen, das ist so ein bisschen schlitzförmig. Das ist schon eine relativ große Öffnung einer Kieferhöhle. Ja, also es gibt durchaus Patienten, die haben viel, viel kleinere Öffnungen. Ja, oder durch immer wiederkehrende Entzündungen kommt es dazu, dass diese Nebenhöhlen immer kleiner werden und dass diese Öffnungen immer kleiner werden und sich auch komplett verschließen. Und wenn die verschlossen sind, dann kann der Schleim nicht mehr abfließen, es kann keine Luft mehr rein. Bakterien fühlen sich in dem Schleimpudel wohl, da ist es warm, da sind alle Nährstoffe vorhanden, die Bakterien brauchen. Und das führt dann zu einer Entzündung und das merken Sie dann durch den Klopfschmerz oder durch einen Druck im Kopf. Das ist so das, was abläuft, wenn Sie eine Nebenhöhlenentzündung haben. Und wichtig ist es nun, dass wir im Prinzip diese Öffnung, wenn sie verschlossen ist, wieder frei bekommen. Und da habe ich Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht. Warum ist es wichtig, dass wir das wieder aufbekommen? Wir haben im Prinzip früher bei den Nebenhöhlen immer Operationen hier am unteren Nasengang vorgenommen, bis dann ein Chirurg aus Graz, das war Professor Messerklinger, der hat beobachtet, der hat frisch verstorbene Patienten untersucht und der hat da Nebenhöhlenoperationen an denen geübt. Und dem ist aufgefallen, da ist ihm, das ist kein Witz, das ist wirklich so, dem ist mal ein bisschen Zigarettenasche in eine eröffnete Kieferhöhle hineingefallen, also ungefähr hier unten. Und dann hat er nach einer halben Stunde geguckt und dann war die Asche dahin gewandert. Und das hat er dann wiederholt mit Tuscheuntersuchungen. Also er hat Tusche in die Kieferhöhlen von frisch Verstorbenen reingetropft. Bei den frisch Verstorbenen lebt das Gewebe noch ein bisschen weiter. Und er konnte nachweisen, dass die Tusche oder die Farbstoffe immer wieder in die Richtung des natürlichen Kieferhöhlenostiums transportiert werden. Und daraus hat er geschlossen, dass wir im Prinzip diese Öffnung, die natürliche Öffnung, erweitern müssen und nicht eine Öffnung hier im unteren Nasengang vornehmen müssen. Und damit hat er die Nebenhöhlenchirurgie revolutioniert. Ja. Es wurde natürlich schwieriger, weil hier oben, da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen, da ist die Augenhöhle, da ist auch irgendwann das Gehirn und die Hirnhäute nicht mehr weit. Also wir mussten eine Etage weiter hochgehen und wir mussten letzten Endes unsere Instrumente darauf anpassen und unsere ganzen Techniken darauf anpassen. Aber alles fußt letzten Endes auf dieser Beobachtung, dass wir halt eben hier dieses natürliche Kieferhöhlenfenster erweitern müssen. Und das habe ich Ihnen eben schon erklärt. Wenn dieses Kieferhöhlenfenster verschlossen ist, dann ist das dann so ein Teufelskreis, der sich da immer wieder abspielt und der letzten Endes nicht ausheilt. Und wenn wir das mit Medikamenten nicht eröffnet bekommen, dann müssen wir es operativ tun. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Schmerzen auch relativ gut korrelieren mit den einzelnen Nebenhöhlen. Also wenn die Stirnhöhle erkrankt ist, dann haben Sie einen Schmerz über der Stirn. Wenn die Siebbeinzellen erkrankt sind, dann haben Sie einen Schmerz zwischen den Augen. Wenn die Kieferhöhle erkrankt ist, haben Sie einen Druck über dem Oberkiefer oder auf den Zähnen. Und wenn die Keilbeinhöhle erkrankt ist, dann haben Sie den Kopf Kopfschmerz typischerweise hier in der Mitte des Schädels. Jetzt ist es so, auch wir unterscheiden die Nebenhöhlenentzündung immer nach der Dauer, also eine akute Entzündung. Das ist eine Entzündung, die circa 2 Wochen dauert. Die ist, wie gesagt, durch Bakterien und Viren verursacht. Da kann man dann, wenn es bakteriell ist, ein Antibiotikum geben und Schleimlöser. Und dann kann es sein, dass es ausheilt, wenn wir das Kieferhöhlenostium wieder aufkriegen. Aber wenn die Entzündung länger besteht, dann wird sie eine chronische Entzündung. Also alle Entzündungen, die über 2 Monate bestehen, sind als chronisch zu betrachten. Und eine besondere Form der chronischen Sinusitis ist die sogenannte polypöse Sinusitis. Das sind also, wenn so Polypen aus der Nase herauswachsen. Und ich werde Ihnen die gleich auch nochmal im Bild zeigen, damit Sie so eine Vorstellung haben, wie solche Polypen ungefähr aussehen. Erreger sind auch relativ typisch. Also die meisten Nebenhöhlenentzündungen, die so im Bereich der Nase entstehen durch diese Erreger Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oder Pseudomonas. Wenn es Entzündungen sind, die vom Zahn ausgehen, dann sind es meistens Anaerobia. Das sind meistens Keime, die sehr unangenehm riechen. Wer das schon mal gehabt hat, also eine Nebenhöhlenentzündung durch einen Zahn oder Zahnarzt den Zahn ziehen musste oder halt eben über den Zahn den die Nebenhöhlenentzündung eröffnen musste. Das riecht sehr unangenehm. Das sind sogenannte anaerobe Bakterien oder Fäkalkeime. Das ist also sehr unangenehm für einen selber und natürlich auch das Umfeld. Aber es lässt sich auch gut behandeln durch eine Lokaltherapie beziehungsweise durch Antibiotika. Besonderheiten gibt es noch bei den Kindern. Die haben manchmal diesen Moraxella catarrhalis Keim und virale Entzündungen gibt es auch. Das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, das sind im Prinzip diese Influenza-Viren. Problem ist, dass die meistens die Schleimhaut schädigen und damit den Bakterien den Weg eröffnen, die bakterielle Entzündung verursachen. Was tut jetzt der HNO-Arzt? Was können wir machen, um Ihnen da zu helfen? Also wir können erstmal die Vorgeschichte erheben. Das ist ganz wichtig, dass Sie genau erzählen, was für Sie das Problem ist. Meistens kommt ein Patient zu einem Arzt mit einem Überweisungsschein, da steht irgendeine Nummer drauf, da kann man nichts mit anfangen. Erzählen Sie ruhig dem Arzt, was Sie selber belastet, was Sie selber gespürt haben. Das ist viel, viel wichtiger, als auf dem Überweisungsschein einen Begriff oder eine Ziffer zu lesen. Erzählen Sie genau, warum Sie zum Arzt gegangen sind und nicht, dass Sie bei dem Arzt und dem Arzt und dem Arzt waren, sondern erzählen Sie einfach, was Ihr Problem ist, was Sie zum Arzt geführt hat. Das ist das Erste, das Wichtigste. Dann ist es so, dann müssen wir uns natürlich den Befund angucken. Das nennt sich auf Fachchinesisch die sogenannte Rhinoskopie. Das heißt, wir gucken uns die Nase an, von außen und von innen. Die Nase ist aber eben nicht nur der Teil, den wir hier von außen sehen, sondern die Nase geht ungefähr 7 bis 8 Zentimeter tief in den Schädel hinein. Also das heißt, es sind Teile von der Nase, die haben Sie noch nie gesehen, die uns aber interessieren. Und ich werde Ihnen da gleich zeigen, worum es geht. Die gucken wir dann mit der sogenannten Endoskopie an. Das heißt, wir haben kleine Endoskope, mit denen können wir in den Körper hineinschauen. Und die sind so klein, dass man da meistens auch keine Betäubung oder irgendwas für braucht, sondern das kann man, wenn man geschickt ist und vorsichtig ist, kann man so in den Körper hineinschauen und dann Nase, Rachen und Kehlkopf alles untersuchen, ohne dass man würgen muss. Das ist also wirklich eine sehr gute Sache. Wenn wir jetzt mit unserem Anschauen und Hineinschauen nicht weiterkommen, dann brauchen wir sogenannte bildgebende Untersuchungen, also Röntgenuntersuchungen oder Computertomografien. Oder was ganz neu ist, ist das sogenannte digitale Volumentomogramm. Das ist sowas Ähnliches wie ein Computertomogramm, nur hat es ungefähr ein Zehntel der Strahlung. Und das ist das weiß ich, dass das in Marburg vorhanden ist. Das ist mittlerweile auch in meiner Klinik vorhanden. Das ist also ein sehr, sehr schickes Verfahren, mit dem man mit wenig Strahlenbelastung sehr viel in Erfahrung bringen kann und Ihnen dann sofort helfen kann. Das ist auch viel, viel wichtiger als eine Ultraschalluntersuchung. Sie werden es erleben, dass noch viele HNO-Ärzte Ultraschalluntersuchungen von den Nebenhöhlen machen. Das kann man machen, aber es ist nicht sehr genau. Also es ist eine Sache, die, wenn eine Nebenhöhle komplett verschattet ist, dann kann man das damit rausfinden. Aber wenn das nur eine randständige Verschattung ist, dann ist das schwierig, das im Ultraschall zu sehen. Dann kann man auch Blutuntersuchungen machen, das ist klar, das kennen Sie auch. Da guckt man nach Entzündungswerten und nach allem Möglichen. Meistens wird das auch der Hausarzt schon gemacht haben. Und wenn im Blut halt eben eine Entzündung zu sehen ist, dann ist halt eben wichtig, wo ist die Entzündung. Und wie gesagt, wenn das im Nebenhöhlenbereich ist, kann Ihnen der HNO-Arzt meistens gut helfen. Wonach gucken die Ärzte im Blut? Also sie gucken zum Beispiel nach den weißen Blutkörperchen, also das sind die Leukozyten, wenn die erhöht sind, die weisen auf eine Entzündung hin. Oder sie bestimmen die Blutsenkungsgeschwindigkeit, wenn die erhöht ist, weist es auch auf eine Entzündung hin. Das Problem ist nur, diese Blutsenkung ist zum Beispiel bei Virusinfektionen nicht sehr aussagekräftig. Sehr aussagekräftig ist hier diese Untersuchung, das sogenannte CRP-Bestimmung, also das C-reaktive Protein. Das ist ein sogenanntes Akutphase-Protein, das meistens schon nach einem halben bis einem Tag positiv ist, wo Sie nach einem halben bis einem Tag im Blut schon nachweisen können, dass eine Entzündung da ist, bevor Sie Fieber bekommen. Also das ist eine sehr schnelle Immunantwort und das wird im Prinzip fast routinemäßig bei jedem Krankenhausaufenthalt bestimmt, wenn ein Patient mit einem Verdacht auf eine Entzündung kommt. Gut, jetzt wollte ich Ihnen mal ein bisschen zeigen, wie das aussieht, was der HNO-Arzt macht, für den Fall, dass Sie noch nicht beim HNO-Arzt war, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, da ich ja gelernt habe, dass 90% der Immunmangelpatienten mit einem Infekt der oberen Atemwege zuerst zu kämpfen haben. Das heißt also, sie waren im Prinzip eigentlich alle schon beim HNO-Arzt und haben dieses Instrument kennengelernt. Das ist also ein Nasenspekulum. Das brauchen wir, um die Nase zu öffnen. Dann brauchen wir eine Lichtquelle und dann gucken wir mit der Lichtquelle in die Nase hinein und schauen uns erstmal vorne den vorderen Nasenabschnitt an. Aber wie gesagt, das ist eben nur ein Drittel der gesamten Nasenlänge. Es geht noch viel weiter und um die weiteren Räume zu untersuchen, da brauchen wir eben diese Endoskope oder diese starren Endoskope. Damit können wir den mittleren Nasengang beurteilen oder den hinteren Nasenabschnitt. Das ist ganz wesentlich, wenn wir nach Blockaden suchen, wenn wir einfach suchen, wo in der Nase ist die Atmung blockiert. Das ist für uns eine enorm wichtige Information, weil das immer die Ursache ist für die allermeisten Nebenhöhlenentzündungen. Und so sieht das dann aus, wenn man mit so einem Endoskop in die Nase schaut. Ja, also dann sieht man erstmal eine ganze Menge Rot. Das ganze Rote, das ist die Schleimhaut. Das ist die Schleimhaut der Nasenscheidewand. Das ist die Schleimhaut der Nasenmuschel. Sie sehen, dass da nicht sehr viel Platz ist. Also diese Nase ist geschwollen. Ja, da ist also im Prinzip, da geht keine Luft durch. Die Nasenatmung ist blockiert. Sie sehen hier Sekretstreifen. Das heißt, also es wird vermehrt Sekret produziert. Das ist also jetzt zum Beispiel das klassische Bild von einem richtig akuten Schnupfen. Ja, also das ist ein Patient, der einen richtigen Schnupfen hat und der klagt darüber, dass er nichts mehr riecht, dass er keine Luft durch die Nase bekommt. Und das ist also so das klassische Bild, was der HNO-Arzt sieht, wenn er da bei so einem Patienten reinguckt oder ein anderer Patient, auch ähnlicher Befund. Sie sehen hier jetzt die Nasenscheidewand auf der linken Seite. Sie sehen hier eine Verbiegung der Nasenscheidewand und die Nasenscheidewand steht mit der Nasenmuschel in Kontakt. Und Sie sehen hier, da braucht man nicht mehr viel Fantasie, da geht überhaupt keine Luft mehr durch. Da geht hier unten ein bisschen Luft durch und da oben, aber das reicht natürlich nicht. Auf der Seite wird der Patient überhaupt keine Luft bekommen. Das ist aber jetzt nicht die Region, wo die Nebenhöhlenentzündungen entstehen. Die Nebenhöhlenentzündungen, die entstehen hier im Bereich des mittleren Nasenganges. Ja? Also Sie sehen hier die sogenannte mittlere Nasenmuschel und Sie sehen hier einen Blick auf die äußere Wand der Nase. Das heißt, das ist der Übergang zur Kieferhöhle. Und jetzt habe ich Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht, um Ihnen einfach zu zeigen, wie ist so eine akut eitrige Nebenhöhlenentzündung einfach aussieht. Und das sehen Sie hier bei einem Patienten, das ist ein Bild von einer OP, da habe ich so ein bisschen die mittlere Nasenmuschel einfach zur Seite gedrückt und da kommt schon im Prinzip nahezu der Eiter rausgespritzt. Ja. Das ist eine Patientin gewesen, die hat starke Schmerzen gehabt über der Kieferhöhle, da ging gar nichts mehr, da hat es gepocht, geklopft, da ging es hundeelend und im Prinzip musste man, die ganze Kieferhöhle war voll mit Eiter und dem Eiterabfluss schaffen, denn nur so konnte das Ganze ausheilen. Denn so eine richtig akut vereiterte Kieferhöhle, da kommt auch kein Antibiotikum mehr rein. Da müssen Sie einfach dem Eiterabfluss, ähnlich wie bei einem Abszess, das müssen Sie eröffnen, das muss abfließen können, damit das Ganze ausheilen kann. Und dann zeige ich Ihnen das im nächsten Bild. Dann habe ich diese Kieferhöhle eröffnet und dann hier, das ist ein Sauger, habe ich mit dem Sauger diesen ganzen Eiter rausgesaugt. Also so sieht das aus, wenn jetzt ein HNO-Arzt, früher hat man Kieferhöhlenspülungen gemacht, da war das auch so ähnlich. Und das ist jetzt, wie gesagt, heutzutage die Operation über diesen mittleren Nasengang. Da müssen Sie eröffnen, da müssen Sie es aussaugen und dann müssen Sie dafür sorgen, dass diese Löcher, die Sie dann gemacht haben, so groß sind, dass die nicht wieder zunarben. Ja? Also das ist jetzt so ein von einem Operateur angelegtes Fenster zur Kieferhöhle. Also in dem Bereich, wo der natürliche Öffnung von der Kieferhöhle zur Nase da war, ist ein neues Fenster geschaffen worden. Also wenn jetzt der HNO-Arzt zu Ihnen spricht und Ihnen sagt, Sie brauchen eine Kieferhöhlenfensterung, so sieht das aus. Das ist das Fenster. Da ist jetzt zwar kein Rahmen drin und da sind keine Fensterflügel drin, aber so, wenn wir von einem Fenster reden, dann meinen wir sowas. Jetzt habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht, weil Sie hier ganz schön sehen, dass da schon von alleine wieder ein Tropfen Schleim rauskommt. Und das ist der Beweis dafür, wenn Sie dieses Fenster an der richtigen Stelle anlegen, dann kommt das sofort wieder in Gang und es kommt der Schleim raus, der fließt hierüber ab. Und Sie sehen auch, dass die Schleimhaut in der Kieferhöhle selber ganz gut aussieht. Die ist gar nicht so rot und entzündet. Das heißt, die erholt sich sehr schnell wieder. Und es ist im Prinzip sofort die Drainage hergestellt und Ventilation und Drainage, das ist im Prinzip die Hauptvorgabe, die wir erzielen müssen, um erfolgreich Nebenhöhlen zu operieren. Und das bezieht sich nicht nur auf die Kieferhöhle, sondern das bezieht sich auch natürlich auf die anderen Nebenhöhlen, also auf die Stirnhöhle. Das ist jetzt hier mal ein Bild von der Stirnhöhle. Da sehen Sie eine Computertomographie von einer Stirnhöhle. Also Sie sehen hier, wenn der HNO-Arzt sich die Computertomographien anguckt, dann schaut er immer danach, ob das eine gut belüftete Stirnhöhle ist, wie hier, oder ob es eine verschattete Stirnhöhle ist. Und wenn es verschattet ist, dann ist das eben auch wieder dieses Sekret, dieser Eiter oder eine verdickte Schleimhaut, was ich Ihnen eben in den Bildern gezeigt habe. Und dem Ganzen muss man Abfluss schaffen. Und das hat der HNO-Arzt hier in dem Falle geschafft, indem er einen Zugang zur Stirnhöhle angelegt hat, operativ angelegt hat. Dann kann man den Schleim wieder absaugen. Und dann kann das Ganze, wenn das ausgeheilt ist, sieht das Ganze so aus. Schöne, glatte Schleimhaut, ein guter Zugang zur Stirnhöhle und dann heilt diese Stirnhöhle auch aus. Und das macht man, indem man halt eben über ein OP-Mikroskop oder über ein Endoskop den Patienten operiert mit kleinen Instrumenten, die Zugänge erweitert oder mit einem kleinen Bohrer das erweitert. Und in Lipp-Springe machen wir mittlerweile das auch mit einem sogenannten Ballonkatheter. Also Sie sehen hier jetzt so einen kleinen Katheter, da ist ein Ballon dran. Der Ballon wird dann aufgeblasen und dann wird über diesen Ballon der natürliche Zugang zur Stirnhöhle erweitert. Das hat den Vorteil, dass das halt eben sehr schonend ist. Wenn Sie mit dem Bohrer das machen, hat es halt eben die Gefahr, dass das wieder zunarbt. Und ich habe mit der Methode eigentlich sehr elegant die Stirnhöhlenchirurgie betreiben können, ohne dass diese Vernarbungen wieder auftreten. Das ist eine teure Geschichte, aber sie ist gut. Und für Patienten, die wirklich das brauchen, ist es eine gute Sache, weil man mit wenig Traumatisierung arbeitet und sehr gute Stirnhöhlenschächte damit anlegen kann. Jetzt wollte ich Ihnen gerne nochmal die Polypen zeigen. Das wird auch den einen oder anderen von Ihnen schon betroffen haben. Das ist diese Sonderform der chronischen Sinusitis. Das ist diese chronisch polypöse Sinusitis. Sie sehen hier so richtig große fleischige Lappen, die aus dem Nebenhöhlensystem, aus dem Siebbeinsystem, aus dem Kieferhöhlensystem herauswachsen. Die wachsen so weit, dass sie einem schon manchmal sogar vorne aus der Nase wieder herauswachsen. Also das habe ich auch schon erlebt, dass diese Polypen so groß werden, dass sie wirklich aus der Nase herauswachsen. Und die Patienten riechen gar nichts mehr, die können schon lange nicht mehr durch die Nase atmen, fühlen sich chronisch krank und denen kann man meistens auch nur helfen, indem man sofort diese Polypen entfernt, denn mit Medikamenten werden sie da nicht mehr viel erreichen. Aber wenn Sie eine Nebenhöhle operiert haben, ja, das ist auch so, muss man auch realistisch sehen, dann ist es natürlich nie hundertprozentig, dass der Erfolg da ist. Also man sagt so bei den Nebenhöhlenoperationen, 70% der Patienten haben Ruhe, da kommt nichts mehr. Aber bei 30% der Patienten kommt es wieder. Und das zeigt Ihnen dieses Bild. Das ist jetzt ein Bild von einem künstlich angelegten Fenster der Kieferhöhle. Aber da sehen Sie schon wieder, da läuft auch der Eiter raus. Das ist im Prinzip der Befund, wie man ihn doch ja leider in bis zu 30% der Fälle hat. Und wenn so etwas auf gar nichts reagiert, auf keine Medikamente und nichts, dann sollte man spätestens daran denken, dass der Patient möglicherweise einen Immundefekt hat. Und dann sollte man halt eben schauen, dass man in der Nähe irgendwo ein Netzwerk etabliert, wo halt eben Spezialisten sind, wo man sagen kann, pass mal auf, hier bei dem Patienten habe ich den Eindruck, das geht über die normalen Nebenhöhlenentzündungen hinaus, da musst du jetzt mal tätig werden. Und das haben wir in Paderborn mit Herrn Gasker, der früher auch in Siegen war, geschafft. Und da weiß ich immer, wenn ich da Patienten habe, wo ich den Verdacht habe, dass da irgendwas im Busche ist, die schicke ich dahin. Das dauert zwar ein bisschen, bis man es raus hat, aber er findet es meistens raus und dann kann er auch dem Patienten helfen. Das ist etwas, das ist so eine der Maximalkomplikationen, die man erleben kann, wenn Nebenhöhlenentzündungen übergreifen, auf das Auge zum Beispiel. Also Sie sehen, die Patienten, die landen meistens beim Augenarzt, da haben sie aber nichts verloren, denn das ist das Bild, wenn eine Nebenhöhlenentzündung auf das Auge übergreift, dann schwillt das Auge sofort zu, dann gehen die Patienten ganz besorgt zum Augenarzt, aber der Augenarzt guckt sich das an und sagt, nee, du musst zum HNO-Arzt und der HNO-Arzt muss dann die Nebenhöhlen sofort eröffnen, denn sonst kann das Auge permanent geschädigt werden. Das ist also so, ein Bild ist die akute orbitale Komplikation einer Sinusitis. Jetzt ist es so, ich behandle nicht nur Nebenhöhlen, obwohl Sie jetzt ganz viel über die Nebenhöhlen gehört haben, sondern ich behandle auch die anderen Hohlräume im Kopf, die mit Luft gefüllt sind. Das kann man am leichtesten so erklären. Im Prinzip ist der HNO-Arzt für alle Höhlen zuständig, die belüftet sind im Kopf. Und da ist es nämlich einmal wichtig, dass man auch darauf hinweist, dass über die Nase Luft in den Bereich des Mittelohres und im Bereich des Warzenfortsatzes kommt. Und viele Erkrankungen können sich eben auch dort abspielen. Das ist zum Beispiel der Befund bei einem Mittelohrerguss. Ja, also das haben Sie vielleicht schon mal beim Kind oder Enkelkind gehört, dass es Mittelohrpaukenergüsse hat oder dass es immer wieder Mittelohrentzündungen bekommt. Das ist meistens der Wuchsboden, auf dem so etwas entsteht. Sie sehen hier das Trommelfell und Sie sehen hier den Hammer. Und hier ist so ein Erguss, so ein bernsteinfarbener Erguss. Das ist meistens der Wuchsboden, auf dem eine Mittelohrentzündung entsteht. Und das sollte man dann auch behandeln. Wenn man das mit Medikamenten nicht wieder aufbekommt, dann muss man einen kleinen Schnitt ins Trommelfell machen, den Erguss aussaugen, dann ist das schön ausgesaugt, das ist wieder gut belüftet. Und dann legt man so ein Röhrchen ein, ein Paukenröhrchen. Vielleicht der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht auch schon mal so ein Paukenröhrchen bekommen. Wenn die Nebenhöhlen dauerhaft erkrankt sind, können solche Mittelohrergüsse auch bei Erwachsenen auftreten. Dann macht man so ein kleines Paukenröhrchen rein, damit man wieder hören kann. Denn durch so einen Erguss hat man ungefähr 20 bis 30 Dezibel Schallleitungsverlust. Wenn man das nicht behandelt, dann können sich Warzenfortsatzentzündungen ausbilden. Ne? Also Sie sehen hier eine Verschattung vom Warzenfortsatz. Oder hier bei diesem Kind steht das schon kurz vor der Spontanperforation. Sowas muss man dann, wie bei dieser Patientin, da sehen Sie das auch, da war das hier schon in dem Bereich sehr stark entzündet, das muss man dann sofort eröffnen, denn sonst kann dieser Eiter zu einer Entzündung von den Hirnhäuten oder vom Kleinhirn führen. Gut, warum erzähle ich das alles? Oder Sie fragen sich, wann kommt jetzt dieser Immundefekt-Teil? Das ist im Prinzip das, was Sie wahrscheinlich schon alle wissen, aber was viele Ärzte einfach nicht wissen, dass es Immundefekte gibt und dass diese Immundefekte, die sind zwar selten, die primären Immundefekte, aber die sekundären Immundefekte, die sind nicht selten. Und sekundäre Immundefekte können bei einer Vielzahl von Grunderkrankungen auftreten, die heutzutage jeden betreffen können. Also Patienten, die wegen anderen Infektionskrankheiten behandelt werden müssen oder Patienten, die Krebserkrankungen haben oder Patienten, die Diabetes haben. Sie müssen sich vorstellen, dass 10% der Bevölkerung in Deutschland Diabetes hat. Ja, das sind 8 Millionen Menschen. Und alle von denen können, je nachdem wie schlimm der Diabetes ist, auch eine sekundäre Immunerkrankung erleiden und immer wieder krank werden im Bereich der Nebenhöhlen, im Bereich des Magen-Darm-Traktes, im Bereich der Nieren. Das heißt also, wenn jemand häufig Infekte hat, also im Bereich, meinem Bereich Infekte der oberen Atemwege, und häufig meine ich mehr als 5-mal im Jahr, dann sollte man an Immundefekte denken. Dann weiterer Hinweis darauf, schwere Infekte, wenn die Patienten sehr stark leiden darunter. Also jeder Infekt geht mit hohem Fieber einher, mit langer Krankheit. Dann sollte man an Immundefekte denken. Und dann ist es wichtig, dass man halt eben ein Netzwerk hat, wo man weiß, dass die Patienten, wenn man die dorthin schickt, dass sie in die richtigen Hände bekommen. Weitere Indikatoren, wenn man schwere Infekte hat und immer wieder Durchfälle oder schwere Infekte und Gewichtsverlust oder ähnliche Vorgeschichten in der Familienanamnese, dann sollte man eine erweiterte Labordiagnostik machen. Dann sollte man nach den Gammaglobulinen gucken, nach den Lymphozyten und nach den neutrophilen Zellen. Und ein weiterer Hinweis darauf ist, und das ist, da trage ich jetzt die Eulen nach Athen, 90% der Immundefektpatienten, die leiden eben unter Infekten der oberen Atemwege. Das heißt, die landen beim Hausarzt oder beim HNO-Arzt mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und wichtig ist eben, dass man diese Patienten dann unterscheidet von denen mit einem banalen grippalen Infekt und dann gleich das Richtige veranlasst. Gut, das waren im Wesentlichen meine Ausführungen über die oberen Atemwege und die Nebenhöhlen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen erklären, wie diese ganzen doch nicht so ganz einfache Anatomie aussieht. Und jetzt habe ich Ihnen noch ein Bildchen aus Bad Lippspringe mitgebracht. Sie sehen, das ist bei uns sehr lauschig. Wie gesagt, wenn Sie mal Laune haben, dann fahren Sie dahin. 2017 haben wir Landesgartenausstellung da. Da wird es dann besonders schön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Jetzt haben Sie die Gelegenheit, dem Professor Volz noch ein paar Einzelfragen zu stellen. Wer möchte was wissen?
Herr Professor Volz, ich wollte mal fragen, wie für Sie eine gute Nasenpflege aussieht und ob ein Cortisonspray wirklich dauerhaft einzusetzen ist oder ob das die Infekte noch fördert.
Also eine gute Nasenpflege fängt erstmal mit regelmäßigen Nasenspülungen an für mich. Also bei der Mundhöhle gibt's keine Diskussion, da putzen wir uns 2-3 Mal am Tag die Zähne. Oder, wie die Zahnärzte sagen, nach jeder Nahrungsaufnahme. Im Prinzip sollten sie es bei der Nase nahezu ähnlich halten. Ich weiß, dass es praktisch nicht durchführbar ist, dass man sich 5-mal am Tag die Nase durchspült, aber wenn man es 1 oder 2-mal am Tag schafft, das ist schon ganz gut. Und für zwischendurch ist es so, sage ich hier allen Patienten, steckt euch so ein kleines Sprühfläschchen mit Meersalz ein. Die gibt's mittlerweile bei jedem Discounthandel, bei jeder Drogeriekette für 2-3 Euro gibt's diese kleinen Fläschchen. Die hab ich auch sonst immer einstecken. 1-2 Sprühstöße in die Nase, das bringt schon eine ganze Menge. Dann haben wir es so ein bisschen wie an der Nordsee. Ne? Also die Leute an der Nordsee, die brauchen das alles nicht, die atmen das alles so ein. Wir brauchen es hier, weil hier ist im Prinzip keine salzhaltige Luft mehr. Was macht diese salzhaltige Luft? Im Prinzip bindet die einfach Feuchtigkeit. Die bindet Feuchtigkeit auf der Schleimhaut und dann muss die Schleimhaut weniger arbeiten. Und wenn die Schleimhaut weniger arbeiten muss, kann sie mehr Zeit darauf verwenden, sich selber zu helfen. Dann ist die Nasensalbe immer wichtig, also eine trockene Nase, eine verkrustete Nase ist keine gut gepflegte Nase. Also welche Salbe Sie auch immer nehmen, da gibt es, jeder hat so seine besondere Vorliebe. Ich kann auch nicht sagen, dass die eine oder andere Nasensalbe besser ist, aber jede Nasensalbe ist besser als gar keine Nasensalbe. Was auch gut ist, was ich selber sehr gut finde, ist das Kolda-Stopp-Öl, oder Gelositin. Also ich will jetzt nicht für eine Firma irgendwie nur Werbung machen. Das sind diese Vitamin-A-haltigen Öle, die bauen die Schleimhaut wieder auf, insbesondere nach dem Infekt. Erinnern Sie sich an das Bild, wo die Schleimhaut total kaputt ist. Die erholt sich wieder und wenn Sie das eben unterstützen durch eine gute Nasenpflege und diese Öle, dann geht das Ganze insgesamt ein bisschen schneller. Zur Frage mit dem Cortison ist es so, ich kann Ihnen jetzt nicht so sagen, wie das ist beim primären Immundefekt, wenn man dann Cortison nimmt. Aber was ich sagen kann, ist, dass Cortison hilft sehr gut bei den Polypen. Aber manchmal ist es so, wenn die Polypen so groß sind wie in dem Bild, die ich Ihnen gezeigt habe, da hilft ein Spray nicht mehr. Das kommt einfach nicht mehr da an, wo es hin muss. Das heißt, man muss entweder die Polypen richtig entfernen oder man muss das Cortison als Tabletten nehmen. Oder, das ist die dritte Alternative, da bin ich zwar auch ein bisschen gegen den Zeitgeist, ich halte viel von Inhaliergeräten, also vom Pariboy. Und es gibt für den Pariboy immer noch ein Präparat, das heißt Pulmicort, also das heißt ein Cortisonpräparat für die Lunge eigentlich. Aber das können Sie im Prinzip auch für die Nebenhöhlen anwenden. Und wenn Sie das 1-2 Mal am Tag inhalieren, dann schmelzen die Polypen weg wie der Schnee in der Sonne. Und das hilft wirklich gut. Und ich habe auch durchaus Patienten, die ich auch ohne Operation nahezu polypenfrei bekomme mit Cortisontabletten und mit so einer Inhalationstherapie. Die Inhalationstherapie ist ein bisschen out, weil die Patienten, die chronische Lungenerkrankungen haben, wenn die nicht ganz penibel ihre Geräte sauber halten, dann können die sich über die Geräte Infekte holen. Aber für die Nebenhöhlen habe ich eigentlich das noch nie gesehen, dass es da ein Problem gegeben hätte. Bei den Nebenhöhlen funktioniert es. Da gibt es mittlerweile sogar einen Pariboy, der explizit für die Nebenhöhlen geschaffen worden ist, der im Prinzip in den letzten Winkel der Nebenhöhle hineinkommt. Also das ist wirklich, da kann man viel Gutes mitmachen. Das Problem ist natürlich, die Geräte kosten zwischen 300 und 400 Euro ungefähr. Das macht natürlich keine Krankenkasse gerne mit. Da gibt's immer viel Ärger und viel Schreiberei. Ich sage immer, wenn ein Patient ins Krankenhaus muss, ist die Krankenkasse auch mindestens 2000 Euro los. Dafür kann man schon 5 Inhaliergeräte wieder anschaffen. Aber trotzdem, mit den Sachbearbeitern werden Sie das schwer durchfechten können. Aber ich kann Sie nur ermutigen, tun Sie es. Denn es bringt Ihnen was.
Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wenn alles zu ist, was nehmen wir? Nasenspray. Wie lange darf man das überhaupt nehmen oder sollte man das nehmen? Oder wie soll es dann weitergehen? Weil man kann ja nicht gleich immer operieren.
Ja, also mit dem Nasenspray ist es so eine Sache. Das Nasenspray ist eigentlich Gift für die Nase. Also das Nasenspray macht die Schleimhaut ganz schnell so kaputt, wie ich Ihnen das gezeigt habe. Also die Flimmerhärchen gehen kaputt durch das Benzalkoniumchlorid, was als Konservierungsmittel in den Nasentropfen drin ist. Es gibt mittlerweile auch Nasentropfen ohne Benzalkoniumchlorid. Die sind sicherlich besser verträglich. Wenn Sie Nasenspray brauchen, ist okay, aber nicht länger als 1-2 Wochen. Und auch nur bei einer akuten Verschwellung der Nase. Und dann müssen Sie versuchen, so schnell wie möglich von dem Zeug wegzukommen. Denn das ist eine sehr, sehr, sehr große Patientenklientel. Das sind die Leute, die abhängig sind von Nasentropfen, die gar nicht mehr ohne Nasentropfen leben können. Und da muss ich ganz viele Patienten operieren, um die dann wegzubekommen von ihren Nasentropfen. Das ist suchterzeugend, dieses Zeug.
Was mir noch wichtig wäre bei den Nasenspülungen, kann ich durch ein zu viel Salz oder zu wenig Salz die Nasenschleimhäute spülen?
Ja, können Sie. Also es ist so, Sie sollten schon versuchen, erstens ist wichtig, dass Sie möglichst mit physiologischer Kochsalzlösung, also 0,9%igem NaCl spülen. Das ist das im Prinzip dieselbe Menge Salz, die wir auch im Blut und in anderen Körperflüssigkeiten haben. Wenn Sie jetzt Wasser direkt aus dem Kran rausnehmen, dann entzieht das Wasser Ihrer Schleimhaut Salz. Damit machen Sie Schleimhaut kaputt. Wenn Sie physiologische Kochsalzlösung nehmen, dann entzieht die nichts. Ja, das heißt, es ist so gleich. Es gibt aber auch zum Beispiel Therapieformen, wo man 2-3%ige Salzlösungen nimmt, einfach um mehr Salz auf die Schleimhaut zu bekommen. Dieses Salz zieht wieder Feuchtigkeit an und bindet dann mehr Feuchtigkeit. Aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Da macht man oftmals auch zu viel und dann wird es auch wieder trocken und krustig. Deswegen ist physiologische Kochsalzlösung eigentlich die richtige Konzentration. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Emser-Nasendusche nehmen und diese Salzpäckchen nehmen, die sind auf den Eichstrich ungefähr geeicht, also dann haben Sie ungefähr 0,9%. Was es auch gibt, was ein sehr schönes Präparat ist, ist das Rhinomer, aber da wird man arm, wenn man das sich kauft. Also das kostet, ich weiß nicht, 20 Euro die Flasche. 300 Milliliter ist tolles Zeug, aber also ich kann es mir nicht leisten.
Ich habe das Problem, dass ich bedingt durch Allergien eigentlich ständig eine geschwollene Nasenschleimhaut und Rachenschleimhaut habe. Mhm. Was kann ich da machen?
Ja, da ist erst die Frage, was hat die Allergie verursacht?
Das Problem ist, dass man das nicht bestimmen kann, weil dann müsste ich nur, war das richtig, 3-monatige Therapiepause machen und das geht überhaupt nicht. Okay. Also was bei mir bekannt ist, ist eine Chrom-Nickel-Allergie, aber...
Mhm. Ja gut, also Chrom, Nickel atmen Sie nicht ein. Das kann nicht die Ursache sein. Chrom, Nickel, das hat man an Knöpfen und an Schmuckstücken, aber das atmet man nicht ein. Also man müsste halt eben überlegen, ob man doch vielleicht mal einen IgE-Spiegel bestimmen kann, ob man im Blut gucken kann, was für Allergie da vorliegt. Und wenn man genau weiß, worum es geht, also was man für eine Allergie hat, dann kann man eine spezifische Immuntherapie machen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, gibt es die üblichen Medikamente, das sind also die Antihistaminika, wie zum Beispiel Ebastel oder Aerius. Einmal abends genommen, schläft man schön, wird man auch schön müde von. Ich kann es nicht nehmen, weil ich dann so müde werde, dass ich den ganzen nächsten Tag auch noch schlafe. Deswegen nehme ich dann, ich habe das nämlich leider auch, dann nehme ich ein bisschen Cortison als Tabletten. Und so 5-10 Milligramm und dann geht es. Das macht mich wenigstens nicht müde, aber das nimmt mir meine Symptome weg. Wenn ich keine Tabletten nehmen kann, dann nehme ich Cortison-Spray oder halt eben auch so eine Inhalationstherapie.
Also ganz problematisch ist es auf der Arbeit, das ist dann halt trockene Heizungsluft.
Mhm. Also, ja, dann ist es aber nicht unbedingt eine Allergie, sondern dann ist es ein sogenannter Büroschnupfen, den Sie haben. Dann können Sie klimatisierte Luft nicht ab.
Nee, die ist nicht klimatisiert.
Nicht klimatisiert. Naja gut, dann müsste man gucken, ob es irgendwelche Büropflanzen gibt, wo irgendwelche Pilze drin sind oder irgendwelche Stäube, die sie nicht vertragen.
Na, also da, wo ich schlafe, ich mache halt Nachtwache, also da sind keine Pflanzen. Also
das ist aber jetzt eine wichtige Information. Wenn Sie nachts schlafen, also wenn Sie einen Nachtdienst machen, dann ist es ganz wichtig, dass man nach Hausstaubmilben guckt. Hm. Denn die sind in den Betten meistens alle drin. Die Hausstaubmilben, die ernähren sich ja letzten Endes von den Hautschuppen, die wir so abschilfern den ganzen Tag über. Und wenn man jetzt bei der Arbeit ein Bett hat oder so, wo man schlafen muss, dann sind diese Betten meistens nicht besonders gut auf Hausstaubmilben ausgelegt. Man kann Hausstaubmilben bekämpfen, indem man halt eben bestimmte Bettbezüge nimmt, die also quasi die dicht einpacken. Was auch hilft, ist, dass man im Winter die Betten 20 Minuten raus in die kalte Luft hängt. Das hält keine Hausstaubmilbe aus. Aber da würde ich im Prinzip dann als erstes mal gucken. Wenn das dann auftritt, wenn Sie nachts da bei der Arbeit sind und sich dann ins Bett legen und dann die Nase zuschwillt, dann wäre mein erster Verdächtiger wären die Hausstaubmilben. Okay. Und dann kann man wiederum sagen, okay, wenn es die Hausstaubmilben sind, dann kann man entweder diese Milbensanierung machen oder halt eben eine spezifische Immuntherapie.
Mhm. Gut, Dankeschön.
Jo, bitte.